Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktien-Podcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Beim Thema Steuern rauft sich so mancher die Haare. Doch jedes Jahr gibt es Änderungen in Sachen Steuern, Renten, Beiträge und Pauschalen. Auch wir berichten jedes Jahr über die wichtigsten Änderungen zu Jahresbeginn. Ende 2023 wurde es dann nochmal richtig spannend, als das Urteil zum Klima- und Transformationsfonds für Wirbel sorgte und einiges zum Jahreswechsel noch in der Schwebe hing. Ich freue mich heute mit Herrn Dr. Jun, einen Experten auf dem Gebiet Steuerrecht, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Steuerrecht an der FOM-Hochschule und geschäftsführender Partner der Kanzlei Jun Partner. Hallo Herr Dr. Jun, schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Herr Dr. Jun, Ende 2023, ich hatte es gerade schon erwähnt, kam es mit dem Urteil zum Klima- und Transformationsfonds zu großen Unsicherheiten, weil die Haushaltsplanung 2024 ja noch in der Schwebe hing. Wie haben Sie die Situation wahrgenommen?
Ja, das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Klima- und Transformationsfonds kam Ende 2023 und damit fehlten im Haushalt natürlich auf einen Schlag 60 Milliarden Euro. Um das mal in ein Verhältnis zu setzen, wir reden hier ungefähr von 7% des gesamten Steueraufkommens eines Jahres. Und dann stand natürlich alle Zeichen auch auf Sparkurs. Es wurde dann gegen Ende des Jahres noch hektisch umgeschichtet und auch einiges gestrichen. Und wenn man da mal von außen auf die deutsche Regierung schaut, dann ist es letztendlich so, dass doch hier bestenfalls mit Spott und im schlimmsten Fall auch mit Misstrauen auf Deutschland geschaut wurde, wenn auf einmal wichtige Gesetze nicht umgesetzt werden. Für uns in Deutschland war dann auch schnell klar, dass die unsichere Finanzlage in Zeiten einer schwächelnden Weltwirtschaft, wir hatten auch noch zunehmend geopolitische Verwerfungen und am Ende des Tages wollten wir geldpolitisch noch Straffungen durchziehen und das zu Zeiten von hoher Inflation auch weltweit und weitreichende Folgen haben würde. Ja, und das hat mich dann am Ende des Tages auch nicht verwundert, dass das für düstere Stimmung hier in Deutschland gesorgt hat. Und es gab eine Umfrage vom IW, eine Verbandsumfrage, und 47 Unternehmen haben teilgenommen. 30 davon der Verbände haben dann am Ende des Tages gesagt, dass die Lage schlechter ist, die wirtschaftliche Lage, als noch ein Jahr davor. Und das heißt für mich konkret, dass auch 2024 angesichts rückläufiger Produktions- und Geschäftserwartungen mit vielen Krisen und einem schwachen Investitionsjahr 2025 und 2024 vor allem auch zu rechnen ist. Und ich glaube, das wird am Ende des Tages auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Und das ist auch für uns steuerlich in der Beratung für Mandanten dann besonders relevant, weil letztendlich haben wir aktuell ein Gesetz, was in der Schwebe hängt.
Ist es denn üblich, dass zum Jahreswechsel noch einige Entscheidungen ja noch nicht final durch sind?
Ja, also ist es tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass zum Jahresende nicht alle Entscheidungen getroffen wurden, aber wir haben aktuell in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine gewisse Unsicherheit, weil es sich doch hierbei um ein Gesetz handelt, was besonders wichtig ist und gerade dieses wichtige Gesetz viele steuerliche Anreize, Impulse und Erleichterungen für Unternehmer und Privatpersonen schafft und das hier schon seit Monaten in der Schwebe hängt. Und das empfinde ich als absolut ungewöhnlich. Und schließlich hatten wir einen Entwurf, der wurde vom Bundestag zu dem Gesetz schon beschlossen. Und jetzt ist es in der Regel so, dass es eine Jahresendrallye gibt, also wichtige Gesetze am Jahresende noch durchgeboxt werden, damit alle Bürger in Deutschland ab dem 1. Januar im Folgejahr wissen, worauf sie sich verlassen können. Und das hat man mit dem Wachstumschancengesetz leider letztendlich nicht geschafft. Und das befindet sich aktuell im Vermittlungsausschuss, weil der Bundesrat eben nicht zugestimmt hat. Ein passender Termin wurde jetzt erst letzte Woche hierzu gefunden. Aktuell gibt es hier keine Lösung. Gab auch zwischendurch eine abgespeckte Version. Und momentan ist der Stand so, dass wir darüber im Bundesrat Ende März entscheiden werden. Und bis dahin hingen alle großen steuerlichen Maßnahmen für 2024 in einer Schwebe. Und das ist für Steuerpflichtige, also fast eigentlich alle Bürger, eine ganz große Herausforderung. Und wir in der Beratung müssen uns da mit dem Mandanten immer ganz eng am Ende des Tages abstimmen.
Was sind denn, ich sage jetzt mal, die vielleicht drei größten steuerlichen Änderungen für 2024, wenn denn dann alles so käme?
Ja, also wir können ja über die Änderungen reden, die schon gekommen sind, weil das Wachstumschancengesetz eigentlich die größten Änderungen mit sich bringt. Aber jetzt ist man in der Tat hingegangen und hat drei wichtige andere Gesetze erfolgreich umgesetzt. Und das eine ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Da geht es viel um kleine und mittlere Unternehmen, aber auch für Startups. Also die Zuhörer können sich hier ein Unternehmen vorstellen, was ihre Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen möchte, um es zu binden, um Mitarbeiter zu fördern. Und wenn man jetzt die Mitarbeiter beteiligt, denen also Unternehmensanteile schenkt, müssen die das versteuern, den Unternehmenswert, den sie geschenkt bekommen. Und hier kann man bisher 1.440 Euro seinen Mitarbeitern schenken, ohne hier einen Sachbezug versteuern zu müssen. Und den Freibetrag hat man jetzt durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz erhöht auf 2.000 Euro, also eine deutliche Erleichterung. Diese Regelung ist für die breite Masse der Angestellten gedacht. Im Startup-Bereich haben wir aber häufig, dass die Top-Manager nicht nur für 1.000 oder 2.000 Euro beteiligt werden sollen, sondern viel höheren Beträgen, teilweise im sechsstelligen Betrag, um den Mitarbeiter und den Manager zu motivieren, das Startup voranzubringen. Das Problem ist, wenn man dem eine Beteiligung, ich sage jetzt mal von 100.000 Euro, zur Verfügung stellt, muss er das versteuern, obwohl er noch gar nichts hat. Und wie soll er dann 50.000 Euro Steuern zahlen? Zum Glück gab es da bereits vor einigen Jahren eine Regelung. Man hat das dem Manager zur Verfügung gestellt und hat gesagt, du musst es erstmal nicht versteuern, aber spätestens in 12 Jahren. Und diese 12 Jahre hat man jetzt auch ausgedehnt, sogar auf 15 Jahre. Und das ist eine große Erleichterung.
Welche Änderungen gab es noch?
Ein Inflationsausgleichsgesetz, das ist zwar schon aus November 2022, damals erste Phase. Jetzt tritt aber die zweite Phase ein. Das ist für alle Bürger in Deutschland essentiell wichtig, weil in 2024 kann auch jeder einen gewissen Betrag steuerfrei verdienen. Der wurde angehoben. Jeder Bürger, auch frisch geborene Kinder, können 11.604 Euro komplett steuerfrei vereinnahmen. Viele Bürger haben Kinder, die haben dann einen Kinderfreibetrag, den sie steuerlich geltend machen können. Auch der wurde um 6% bereits erfolgreich durch dieses Inflationsausgleichsgesetz angehoben. Und der Solidaritätszuschlag, der wurde ja zur einen Hälfte abgeschafft, zur anderen Hälfte besteht er immer noch weiter. Da gibt es freie Grenzen. Das bedeutet, dass auch die angehoben wurden. Jeder, der unter 18.103 Euro verdient, zahlt keinen Soli. Die Personen, die da drüber verdienen, zahlen Soli. Und dieser Betrag von 18.130 ist bereits der neue Satz. Der wurde auch angehoben. Bin ich mit meinem Ehemann oder Ehefrau zusammen veranlagt, sind das sogar der Doppelte. 36.260 Euro, die wir verdienen können, ohne Solidaritätszuschlag zahlen zu müssen.
Und die dritte Änderung?
Auch Top-Verdiener zahlen weniger Steuern. Also sie können den Spitzensteuersatz vermeiden, indem man in Deutschland unter 66.761 Euro verdient. Hier hat man auch 4.000 Euro den Satz mittlerweile erhöht. Also 66.000 ist der neue Höchstbetrag. Man denkt dann als Steuerberater immer, super, dann wird auch die sogenannten Reichensteuer bis 45% angehoben. Also jeder, der in Deutschland, das gibt es, 277.000 Euro und mehr verdient, zahlt 45% auf jeden weiteren Euro. Allerdings, da hat der Gesetzgeber sich entschlossen, das nicht anzuhöhen. Das bleibt bei 277.000 Euro. Ja, und daran wird so ein bisschen deutlich, wir haben hier nur Regelungen für natürliche Personen und keines für Unternehmen. Das heißt, Freiberufler profitieren davon, Einzelunternehmer, Selbstständige, Angestellte, ja, aber Unternehmen sind von diesem Inflationsausgleichsgesetz erstmal nicht betroffen. Und ich habe es erwähnt, es gibt auch noch ein drittes Gesetz, das Mindestlohnanpassungsgesetz. Also es ist kein Anpassungsgesetz, sondern Anpassungsverordnung. Wir hatten den Mindestlohn bisher bei 12 Euro. Der wird jetzt erhöht zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro und ist auch schon beschlossen, dass er im nächsten Jahr 2025 weiter hochgeht auf 12,82 Euro. Und dann habe ich immer alle Mandanten bei mir, die sagen, ach herrje, ich habe Mitarbeiter, ich habe die 43 Stunden beschäftigt und ich muss denen jetzt mehr Geld zahlen. Und damit rutschen die dann aus dem Minijob-Grenze raus. Die war ja bisher bei 520 Euro. Und da hat der Gesetzgeber zum Glück mitgedacht, die Minijobber-Grenze ist jetzt angehoben auf 538 Euro. Und wenn nächstes Jahr der Mindestlohn weiter angehoben wird, wird auch die Minijob-Grenze auf 556 Euro angehoben. Also das waren mal 800 D-Mark. Also hier hat der Gesetzgeber immer ratzielig nachgebessert. Das finde ich super, das kann ich nur befürworten. Und das Zweite, was viele auch noch beachten müssen, ist ein sogenannter Übergangsbereich. Wir haben für Personen in Deutschland, die zwischen Minijobgrenze, früher 520 und 2.000 Euro verdient haben, besondere sozialversicherungsrechtliche Regelungen. Beispiel, man hat 530 Euro verdient, dann war man in diesem Übergangsbereich und jetzt flutscht man ja aus diesem Übergangsbereich raus mit den 530 Euro in die Minijobgrenze. Das kann Vor-, kann aber auch Nachteile haben bei der Versicherung. Eigentlich hat man netto mehr, ist aber nicht mehr so gut versichert. Und das sind so die drei großen Gesetze, die tatsächlich erfolgreich umgesetzt wurden.
Gab es für Sie denn Überraschungen?
Ja, überraschend für mich war ganz sicherlich die politische Eigendynamik. Ja, also wir haben jetzt eine Liste von unglaublich vielen Kürzungen und auch neue Steuererleichterungen, die eben aktuell noch nicht umgesetzt wurden. Und trotzdem wurden beispielsweise kleine Bestandteile im Wachstumschancenpaket ganz kurzfristig in ein ganz anderes Gesetz übernommen. Also Sie müssen sich vorstellen, wir hatten ein Gesetz, das Wachstumschancengesetz, da waren Regelungen drin und das wurde bisher nicht umgesetzt. Und jetzt nimmt man einzelne Sachen, die einem dann doch besonders wichtig sind und packt die in ein sogenanntes Kreditzweitmarktförderungsgesetz. Haben wir da zum Beispiel reingepackt. Also im Gesellschaftsrecht gibt es ein neues Recht für Personengesellschaften. Und jetzt muss man im Steuerrecht da auch besondere Regelungen für schaffen. Weil man das ins Wachstumschancengesetz geschrieben hat und das es eben noch nicht gibt, hat man das einfach in das andere Gesetz reingeschrieben und hat da die entsprechenden Anpassungen mit rübergenommen. Ja, da habe ich in der Tat ein bisschen geschmunzelt. Es gab auch Änderungen bei der Zinsschranke. Das betrifft alle großen Unternehmen, die über 3 Millionen Euro Zinskosten jedes Jahr haben. Und die Änderung hier für Einkommensteuer und Körperschaftsteuerzwecke, die hat man dann einfach in dieses Kreditzweitmarktförderungsgesetz übernommen. Und die dritte Änderung, die mir noch ins Auge gefallen ist, war eine Verschiebung. Man wollte eigentlich einen Datenaustausch zwischen Unternehmen, privaten Krankenkassen, Pflegeversicherungen, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern schaffen. Und ja, diese Datenregelung, das ist wohl ein bisschen komplizierter als gedacht. Das neue Gesetz sieht vor, dass man hier nochmal 2 Jahre zusätzliche Zeit hat. Das waren so die 3 Punkte, die mir da nochmal ganz extrem aufgefallen sind.
Was ändert sich denn für Anleger, also private vielleicht auch versus institutionelle Anleger?
Ja, also für die Anleger, so sei es privat oder auch institutionelle, ändert sich einiges. Fangen wir mit den institutionellen Anlegern an. Da werden viele neue Anreize geschaffen. Das wäre jetzt eine gewisse unglaubliche Anzahl, über die wir sprechen müssten. Viel spannender und viel detaillierter sind es aber mit privaten Anlegern, weil da gibt es gute und auch schlechte Regelungen. Wir hatten früher mal eine Vorabpauschale, weil wir niedrige Zinsen haben, ist die entfallen. Die ist aber jetzt zurückgekommen. Und hier haben alle Anleger, die in tesorierende Fonds investiert haben, eine ganz wichtige Sache zu berücksichtigen, weil wir haben jetzt gestiegene Zinsen. Der Basiszins ist 2023 auf 2,55% gestiegen. 2024 wieder ein bisschen gesunken, 2,29. Und dadurch entsteht für viele Fonds eine sogenannte Vorabpauschale. Das heißt, von meinem Verrechnungskonto bei meinem Kreditinstitut wird dann ein Geldbetrag abgebucht für steuerliche Zwecke. Und da kann ich nur allen empfehlen, sich damit kurz zu beschäftigen und da auch einen kleinen Betrag auf dem Verrechnungskonto gut auf dem Guthabenkonto quasi zu haben, damit die Kreditinstitute das dann dort abbuchen können. Dann gibt es noch einen ganz anderen Bereich. Ich habe staatliche Zuschüsse schon immer bekommen, wenn ich Bausparverträge abgeschlossen habe und andere Sparprodukte. Beim Bausparverträgen durfte ich allerdings nicht mehr verdienen wie 17.900. Und bei anderen Sparprodukten musste ich auch Geringverdiener sein mit unter 20.000 Euro. Das war ein bisschen kompliziert, das hat man zusammengefasst. Es gibt jetzt eine Grenze für beides zusammen. Und die wurde auch deutlich angehoben. Also ich kann jetzt sogar 40.000 Euro verdienen und bekomme dann hierfür noch staatliche Zuschüsse. Bin ich zusammen veranlagt mit meinem Ehemann, Ehefrau, können wir zusammen sogar 80.000 Euro verdienen. Also es werden viele Privatpersonen hier in diesen Genuss jetzt ab sofort kommen. Und eins habe ich eben auch erwähnt, dass der Grundfreibetrag, das ist der Freibetrag, den jeder in Deutschland steuerfrei verdienen kann, gestiegen ist. 2024 sind wir hier letztendlich bei 11.604 Euro. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist der Bereich Kryptowährungen. Hierunter fallen auch die sogenannten Bitcoins, die ja immer mehr in Deutschland auch kaufen, aber auch andere Edelmetalle, also Gold und Ähnliches fällt darunter. Habe ich hiermit Gewinne gemacht, waren die steuerfrei bis zu 600 Euro. Hier hat der Gesetzgeber erfolgreich nachgebessert. Mittlerweile kann man in 2024 Bitcoins, Edelmetalle steuerfrei verkaufen bis zu 1.000 Euro. Also nochmal 400 Euro draufgelegt, was hier alles steuerfrei möglich ist.
Also doch auch einiges. Jetzt droht im kommenden Jahr ja auch noch ein Milliardenloch im Haushalt, um darauf nochmal zurückzukommen. Wie schätzen Sie da die Lage ein?
Ja, aus meiner Sicht steht das auch eindeutig fest, dass auch in der Haushaltsplanung für 2025 ein Loch in zweistelligen Milliardenhöhe noch da sein wird. Also im Handelsblatt ist es so, dass das Finanzministerium im vergangenen Sommer einen Handlungsbedarf von rund 5 Milliarden Euro für 2025 genannt hat. In Karlsruhe gab es dann das Urteil aus November und damit kommen jetzt einfach weitere Belastungen hinzu. In der Folge geht dann die Bundesregierung davon aus, dass alle gezwungen sind, die Ausgaben zu reduzieren. Das ist so das Ziel. Wir müssen Sachen priorisieren und auch eingeplante Rücklagen für 2025 müssen jetzt vorgezogen werden und im aktuellen Etat genutzt werden. Und dadurch soll die Lücke dann 6 Milliarden Euro betragen, also deutlich mehr. Und die Ausgaben werden dann für 2025, die dazukommen, nicht weniger. Ich will mal hier kurz die Zinsen erwähnen. Also wir haben zum Beispiel einen Wirtschaftsbeteiligungsfonds geschlossen. Wir haben Fluthilfen fürs Ahrtal und wir haben nochmal 2,4 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Und durch steigende Zinsen wird das dann alles auch höher. Und da gibt es verschiedene Rechnungen. Am Ende des Tages könnte sogar die Grenze von 20 Milliarden Euro überschritten werden, also deutlich mehr als ursprünglich mal erwartet. Dann verwundert es mich nicht, dass wir hier viele Maßnahmen ergreifen müssen und uns ständig streiten über dieses doch so wichtige Wachstumschancengesetz.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz zusammenfassen, wie es damit jetzt weitergeht?
Ja, beim Wachstumschancengesetz handelt es sich um ein Gesetz, was aus meiner Sicht weniger das Ziel verfolgt, die Steuereinnahmen zu reduzieren, sondern wie das Wort schon sagt, man will dem Wachstum in Deutschland eine Chance geben. Steuergesetze haben nicht nur die Motivation, Steuereinnahmen zu erhöhen, sondern sie haben häufig auch die Motivation, den Bürger in Deutschland zu lenken, nämlich mit Steuererleichterungen. Und ich kann Ihnen mal einige Steuererleichterungen nennen und da wird das schnell deutlich. Also zum Beispiel sieht das Wachstumschancengesetz vor, dass wenn wir ein Wohngebäude errichten zwischen dem 30.09.2023 bis zum 30.09.2029, dann können wir statt 2% Abschreibung 5% Abschreibung steuerlich abziehen. Damit kann ich extrem viel Steuern sparen und das würde alle dazu motivieren, neue Wohngebäude zu bauen. Damit hätten wir mehr Wohnraum. Da das Gesetz nicht gekommen ist, fehlt dieser wichtige Anreiz. Elektrofahrzeuge im Rahmen des Klimaschutzes soll ja auch gefördert werden. Früher konnte ich ein Fahrzeug als Firmenwagen bis 60.000 Euro fahren und habe statt der teuren 1%-Regel nur 0,25% versteuern müssen. Die Autos werden teurer. Ich würde mir jetzt gerne ein Auto für 70.000 Euro kaufen und deswegen hat der Gesetzgeber die Grenze hochheben wollen, hoch auf 70.000 für diese niedrige 0,25% Besteuerung. Auch das schwebt aktuell und ist nicht umgesetzt. Wenn man Unternehmer motivieren will, neue Wirtschaftsgüter zu kaufen, reizt man die mit Sonderabschreibungen. Momentan kann ich, wenn ich ein neues Wirtschaftsgut kaufe, als Unternehmer 20% Sonderabschreibung geltend machen. Das wollte man dann auf 50% erhöhen. Und mittlerweile steht aber durch den Vermittlungsausschuss 40% im Raum. Und ja, einige Unternehmen machen auch Verluste, die wollen die gerne zurücktragen, aus dem letzten Jahr die Steuern zurückholen oder auch in Zukunft Verluste besser verrechnen. Hier steht sogar bessere Möglichkeiten der Verlustverrechnung im Raum und dass ich sogar 3 Jahre rückwirkend Verluste verrechnen konnte. Das war früher mal 1 Jahr, wurde erhöht auf 2 Jahre und jetzt soll es erhöht werden auf 3 Jahre. Aber wir wissen leider nicht, wann das kommen soll. Ja? Und das alles schränkt uns natürlich sehr stark ein in der Beratung bei unseren Mandanten.
Ist es denn auch noch möglich, dass es keine Einigung gibt, also dass das Gesetz im Grunde nicht kommt?
Natürlich, diese Möglichkeit besteht. Also es hängt momentan am Bundesrat, der wird Ende März darüber entscheiden. Und es ist letztendlich so, dass wir 2/3 der Kosten zu tragen haben durch die Kommunen und die Länder. Und das ist der Bundesrat, der darüber entscheidet. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir schon eine abgespeckte Version haben, also eine Kostenreduktion durch das neue Gesetz, also einige Förderungen gestrichen haben. Und damit soll eigentlich der Bundesrat motiviert werden, dem zuzustimmen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob es wirklich zu einer Zustimmung kommt.
Und wenn es zu keiner Zustimmung kommt, was passiert dann?
Dann bleiben die ganzen bestehenden Gesetze unverändert bestehen. Aha. Also alles, was ich gerade genannt habe, zum Beispiel Unterstützung bei Wohngebäuden, zusätzliche Abschreibung bei Neuanschaffung, das wird es dann einfach nicht geben.
Oder könnte das dann noch in andere Gesetze, ja, ich nenne es mal, umgewandelt werden?
Theoretisch wäre das möglich, aber man wird dann nur die Positionen rausnehmen, die keine so große Entlastung darstellen für den Bürger, weil man will ja eben Steuern sparen. Und das sind dann nur die anderen Regelungen, die man in andere Gesetze übernommen hat, wo es nicht um wirklich einen Spareffekt geht, sondern damit das Steuergesetz weiter funktioniert. Aber die hat man ja schon bereits übertragen. Und jetzt geht es noch um die Steuererleichterung für Bürger, was zu einem niedrigeren Steueraufkommen für die Regierung führt. Ja. Mhm. Und das hängt, glaube ich, vom Bundesrat ab.
Dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt bleiben, was uns in den kommenden Monaten bis Ende März erwartet. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Dr. Jun, für die Information und das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und habt vielleicht die ein oder andere Information für euch mitnehmen können. Bis dahin schaut unbedingt auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Dort halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.